Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Alle unsere Gedanken, Empfindungen und Gefühle sind untrennbar mit den Vorgängen in unserem Gehirn verknüpft. Mit Hilfe moderner Hirnscanner ist es inzwischen möglich, zumindest zu einem gewissen Grad, zu dechiffrieren, was eine Person gerade denkt und sogar ihre Entscheidungen vorherzusagen. Wie sieht da aus, der Kosmos im Kopf des Menschen? Ist Gedankenlesen möglich und was hat das mit der Willensfreiheit zu tun? Mein Kollege Stefan Angene sprach darüber mit Dr. John Dylan Haynes. Professor Dr. John Dylan Haynes ist Psychologe und Neurowissenschaftler sowie Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging und Professor am Bernstein Center for Computational Neuroscience der Charité Universitätsmedizin Berlin. Ich wünsche Ihnen, wie immer, viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
Herzlich willkommen zu einem neuen Cortices-Podcast. Mein Name ist Stefan Angene und ich habe heute die Freude, mit Professor John Dylan Haynes zu reden. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute ein bisschen über Gedankenlesen, nenne ich es mal, und Willensfreiheit vielleicht reden. Gibt es denn Willensfreiheit?
Also es gibt natürlich unglaublich viel Streit, man könnte sogar sagen Zank, um die Frage, ob es einen freien Willen gibt oder nicht. Und spätestens seit den 80er Jahren, seit Experimenten eines berühmten Hirnforschers Benjamin Libet, hat sich das noch zugespitzt. Und seitdem streiten sich Hirnforscher, Psychologen, Philosophen, Theologen, Rechtswissenschaftler und so weiter, ob es einen freien Willen gibt oder nicht. Und diese Diskussion ist meistens recht unproduktiv, weil Menschen aus den verschiedenen Disziplinen und sogar innerhalb der Disziplinen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was denn das eigentlich bedeutet, dass man einen freien Willen hat.
Wenn ich da kurz einhaken dürfte gleich, das ist genau mein Punkt, die Definition von freier Wille. Was ich mir unter einem freien Willen vorstelle, wäre, dass ich in der gleichen Situation anders handeln könnte. Das ist für mich ein wichtiger Bestandteil der Definition von freier Wille, weil sonst wäre es ja nur freie Handlung. Also, dass ich in meiner Handlung frei bin, weil ich nicht mit irgendwo angekettet bin oder mich nicht bewegen kann. Freier Wille würde für mich bedeuten, dass ich in der gleichen Situation anders handeln könnte. Und das ist nach meinem Verständnis nicht möglich.
Genau. Also, es gibt so die großen Unterscheidungen. Also, es gibt nicht viel mehr kleinteilige Unterschiede, die man machen kann. Die erste ist zwischen Handlungsfreiheit, das heißt, dass ich im Äußeren nicht eingeschränkt bin. Also wenn ich Handschellen anhabe oder ich bin im Gefängnis, dann bin ich in meiner Handlungsfreiheit eingeschränkt. Das muss man erstmal davon unterscheiden. Sondern von Willensfreiheit spricht man dann, wenn es irgendwas mit dem Gehirn und was Inneres oder mit den Meinungen und Überzeugungen und so weiter zu tun hat. Dann gibt es verschiedene Auffassungen davon, was es bedeutet, dass man einen freien Willen hat. Und es gibt so eine klassische, das ist die, dass es andere Möglichkeiten, alternate possibilities nennt man das Ganze, gibt. Das heißt, ich komme an einen Entscheidungspunkt und sage jetzt mal, es gibt Kaffee oder Tee und ich habe jetzt gar keinen Grund, das eine oder andere zu bevorzugen. Komme an diesen Entscheidungspunkt und es steht noch nicht fest, wie das ausgehen wird. Irgendwie durch die Mechanismen meiner Hirnprozesse oder durch die Gesetze des Universums steht noch nicht fest, wie das ausgehen wird. Das ist das eine Verständnis. Da muss man natürlich, also ich glaube nicht, dass es das gibt, aber das ist so eine Sichtweise auf dieses Thema. Die andere Sichtweise auf das Thema, die in der Philosophie sehr verbreitet war, spätestens seit Frankfurt, also ein Philosoph sich da die Zeit genommen hat, das genau auseinanderzunehmen, ist, dass man sagt, naja, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt anders handeln oder anders entscheiden kann in der Situation, sondern es geht darum, dass meine Entscheidungen dementsprechend, was ich mir wünsche, wovon ich überzeugt bin und so weiter und so fort. Also das heißt, dass ich quasi meine Entscheidung mit meinen Wünschen und Motiven und so weiter übereinstimmt. Das ist eine kompatibilistische Position, nennt man das. Und man nennt das deswegen kompatibilistisch, und das ist einer der Gründe für Kompatibilismus, weil man sagt, naja, wenn es meine Überzeugung, meine Gründe, wenn es darauf nur ankommt, es geht gar nicht darum, dass ich anders handeln kann, sondern nur, dass was auch immer ich entscheide, meinen Überzeugungen entspricht, dann ist das ja gar nicht im Widerspruch dazu, dass die Welt naturgesetzlich bestimmt ist.
Also Kompatibilisten haben eine andere Definition, als ich sie jetzt nehmen würde, weil ich würde sagen, der freie Wille Was man klassisch darunter verstanden hat, ist, dass man anders handeln kann in der gleichen Situation. Und ich glaube, Schopenhauer hat es gesagt, ich kann nicht wollen, was ich will. Wenn ich nicht wollen kann, was ich will, dann ist er nicht in diesem Sinne frei. Er ist inkohärent. Der ganze Begriff Willensfreiheit ist in der Definition inkohärent, weil selbst wenn Determinismus nicht wahr ist, wir wissen nicht, ob Determinismus jetzt definitiv wahr ist, da streiten sich Physiker noch drum und Quantenmechanik, ob der Zerfall von radioaktiven Elementen zufällig ist oder der scheint zufällig zu sein. Aber unabhängig davon, ob Determinismus nun wahr oder falsch ist als Hypothese, wenn der Begriff schon inkohärent ist vom freien Willen, weil entweder ist es Zufall oder es ist nicht bedingt durch meine Gene und meine Umwelt, also es ist ein unbedingter Wille, ein unbedingter freier Wille, dann macht das ganze Konzept von Willensfreiheit, also da brauche ich nicht mal die Libet-Experimente anschauen, das kann ich philosophisch schon widerlegen, dass es diese Art von freien Willen nicht geben kann, oder?
Das waren jetzt sehr viele Punkte. Ich versuche es so ein bisschen auseinanderzunehmen. Die kompatibilistische Position, nach der es egal ist, wenn das Universum und mein Gehirn und meine Entscheidungen vorherbestimmt sind oder ich sage gesetzmäßig angelegt sind, ist eine, die verbreitet ist in der Philosophie. Und ich verfolge eher die andere, also meine persönlichen Definitionen von Willensfreiheit entspricht es eher, dass man an einen Entscheidungspunkt kommt und da der Ausgang der Entscheidung noch nicht feststeht. Das ist eher meine Interpretation und das ist eine andere Sichtweise darauf, die unter Naturwissenschaftlern sehr weit verbreitet ist. Und was dann, das kann man so sehen, wie die Debatte dann oft funktioniert, dann kommt ein Hirnforscher und sagt, ja, der Wille ist vorherbestimmt durch die Hirnprozesse. Das muss man sich erstmal fragen, ob das so genau gezeigt worden ist oder nicht. Aber das ist so, klassischerweise läuft die Diskussion so ab. Der Wille, der Ausgang der Entscheidung, sage ich jetzt mal, um es runterzubrechen, ist vorherbestimmt durch die Gesetzmäßigkeiten des Gehirns. Und deswegen gibt es keinen freien Willen. Und dann kommt ein kompatibilistischer Philosoph und sagt, ja, aber das ist ja gar nicht der freie Wille. Der freie Wille ist, wenn ich auf der Basis meiner Gründe und Überzeugungen und Motive und so weiter entscheide. Und das Problem ist, dass natürlich da so eine Deutungsdebatte entsteht, wo es dann darum geht, wer hat denn eigentlich das Recht, überhaupt zu definieren, was man unter dem freien Willen verstehen soll. Nun gibt's natürlich, es gibt natürlich eine Möglichkeit in einem Gebiet, in einer, also der kompatibilistischen Philosophie zu sagen, wir definieren das jetzt so. Ist ja gar kein Problem. Also Arbeit definiert im Alltag ist ja auch ganz anders als Kraft mal Strecke oder sowas in der Physik. Wir sind es ja gewohnt, Dinge technisch anders zu definieren. Aber daraus kann kein Deutungshoheitsanspruch abgeleitet werden. Und deswegen haben wir, weil mich das immer genervt hat, dass ich dann immer in solchen Diskussionen auf Philosophen getroffen bin, die sagen, wir wissen ja alle, so ging das meistens los, dass Willensfreiheit gibt es nur dann, wenn man auf der Basis seiner Überzeugungen und Gründe handelt, entscheidet. Und wir wissen ja alle, bedeutet, das ist ein Appell an die Allgemeinvernunft. So benutzen das angeblich alle Menschen. Und dann haben wir, das kann man, das sagt man dann so schnell, ja. Und dann habe ich dann gesagt, okay, Challenge accepted, ja, wir untersuchen das jetzt mal. Dann haben wir mit repräsentativen Meinungsumfragen tatsächlich mal in mehreren Studien das Ganze systematisch untersucht. Was glauben eigentlich Laien, die sich nicht alltäglich mit der Philosophie der Willensfreiheit beschäftigen, was haben die eigentlich einen Begriff von Willensfreiheit? Und die haben genau diesen naturwissenschaftlichen Begriff von Willensfreiheit, dass man an eine Entscheidungssituation kommt und dass der Ausgang der Entscheidung noch nicht feststeht. Und da kann man ja noch eine weitere Frage stellen. Es wäre ja so, wenn es tatsächlich so wäre, dass ich dann besonders frei gehandelt oder entschieden hätte, wenn ich das auf der Basis meiner Überzeugung Gründe getan hätte und in Situationen, wo es jetzt mehr oder weniger zufällig ist, ob ich den linken oder rechten Knopf drücke, dann müssten die Laien ja sagen, naja, die Situationen, wo ich einen guten Grund habe für meine Entscheidung, das sind die, wo ich mich besonders frei fühle. Es kommt aber genau das Gegenteil raus. Die Menschen fühlen sich dann besonders frei, wenn sie an einen Entscheidungspunkt kommen und keine Constraints haben. Und ich habe das dann mal so runtergebrochen auf so ein Gedankenexperiment, was dem entsprach, was wir in diesen Studien untersucht haben. Und man kommt also an einen Entscheidungspunkt und es geht nach links und es geht nach rechts. Und es gibt keinen Grund, das eine oder andere zu bevorzugen. Fühlt man sich in diesen Situationen frei, wenn der Kompatibilist recht hat, dann würde er sagen, da kann man sich nicht frei fühlen, da gibt es ja gar keinen Grund. Das ist aber eine Situation, wo Menschen sich sehr frei fühlen in der Regel. Und jetzt komme ich dazu, jetzt tue ich auf die eine Strecke, tue ich 1 Million Euro. Wenn man nach rechts geht, gibt es 1 Million Euro. Wenn man nach links geht, gibt es nichts. Und dann sollte die Person sich ja besonders frei fühlen, weil sie dann ihren Gründen nachgehen kann, weil sie einen Grund hat, nach rechts zu gehen und das Geld zu nehmen. Dann fühlen die Menschen sich unfrei. Weil sie fühlen sich unfrei, weil sie sich durch ihre Gründe und Motive eingeschränkt fühlen.
Natürlich.
Und das ist eigentlich ein Baufehler in der ganzen kompatibilistischen Logik. Und ich finde das ganz interessant, da als, ich sag mal, als empirischer Forscher auch mal wirklich mal auf die Überzeugung zu schauen, die Laien haben, weil natürlich in so einem, bei so einem Thema möchte man ja auch immer, dass die Debatte sich verschränkt ist mit allgemeinen populärwissenschaftlichen Diskursen, weil man möchte das ja zwischen Disziplinen führen, man möchte ja noch Rechtsintuitionen stecken ja noch da drin, wie sollen wir quasi Willensfreiheit oder Handlungsfreiheit oder
da wollte ich gerade darauf hinaus noch,
ja. Solche Themen, Schuldfähigkeit und so weiter, wie sollen wir das interpretieren? Da brauchen wir natürlich ein möglichst breit verständlichen Begriff und nicht einen, der nur technisch umdefiniert worden ist.
Weil wenn ich jetzt mal den Fall nehme, ich habe ja angefangen damit zu sagen, in der gleichen Situation anders handeln zu können. Wenn auf dem Straftäter jemand, der Mörder, der die Axt hebt und kurz vorm Zuschlagen ist mit der Axt, kann der sich noch umentscheiden? Ist er, nehme an, in der einen Wirklichkeit hat er die Axt runterfallen lassen und hat den anderen Menschen umgebracht. Das hat er gemacht aufgrund von allem, was er in seinem Leben erlebt hat, also seiner Umwelt und seiner Gene. Das sind immer die zwei Kombinationen, die, da kann man sich jetzt streiten, was wie viel ausmacht, ist auch irrelevant, aber das hat er aufgrund dessen gemacht. Also er hat aus Sicht von einem Philosophen, hat er nach seinen Gründen das machen müssen oder er hat es gemacht zumindest. Hätte er es lassen können, ist halt die Frage, weil seine Gene und seine Umwelterfahrungen, also die schlimme Kindheit, die man dann oft so anbringt, sorgen ja dafür, dass er es gemacht hat. Und wenn man das nicht ändern kann, seine Gene, weil er das ein anderer Mensch ist oder die Umwelterfahrungen, die er gemacht hat, die seine schlimme Kindheit und was auch immer er erlebt hat, dann kann man das nicht ändern. Dann muss er das, dann wird er das immer so tun, wenn man das so betrachtet. Ja,
man
oder
kommt
nicht?
Dann interessanterweise an so ein Dilemma. Und das Dilemma ist, dass man immer alles, was man erklärt hat, das nimmt man quasi, rechnet man aus dem freien Willen raus. Ja? Also das heißt, man sagt jetzt, naja, jemand hat eine Straftat vergangen, es gab jetzt keine direkten Gründe, also ich sage jetzt mal Ursachen, die dazu geführt haben, wie, schwierige Missbrauchssituationen in der Kindheit oder sowas, die man vielleicht dahin anziehen könnte. Und deswegen ist die Person jetzt schuldfähig. Und jetzt geht man hin und sagt, naja, es gibt aber Einschränkungen. Es gibt zum Beispiel eine schwierige Kindheit, die ich vollkommen akzeptabel finde als einschränkenden Grund. Oder ich sage jetzt mal, gerade von der Partnerin oder Partner verlassen oder sowas. Es gibt halt irgendwelche Gründe, die dann vielleicht die Entscheidungsmöglichkeiten oder den Entscheidungsraum eingegrenzt haben. Das Problem ist nur, dass alles, was übrig bleibt, dafür ist man verantwortlich, bis auf das, was man erklärt hat. Aber alles, was übrig bleibt, der ganze Rest, ist ja auch nur eine Überlagerung von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und deswegen macht eigentlich diese ganze Logik keinen Sinn. Man kann aber anders daran gehen, weil es gibt, ich würde jetzt mal sagen, wenn das jetzt irgendein Philosoph hört, die werden sich natürlich irgendwie sehr aufregen. Aber ich glaube, man kann es ungefähr auf dieses Problem runterbrechen. Der Grund, dass so hartnäckig gestritten wird um die Willensfreiheit, ist, weil man die Willensfreiheit als Begründung für die Verantwortung braucht. Man möchte quasi sagen, naja, wenn die Person gar nicht anders konnte, wie kann sie denn dann verantwortlich sein? Und dann, deswegen setzt man dann bei den Gründen und bei den Überzeugungen und so weiter an. Und man kann das ja voneinander trennen. Und jetzt ist natürlich die klassische Vorstellung, das lernt man dann im Philosophieseminar im ersten Semester, Freiheit ist eine notwendige Bedingung für Verantwortung. Und dann hat man das gelernt und dann hat man es quasi internalisiert. Und für den Rest seines Lebens geht man dann durch die Welt und glaubt, so ist das nun mal. Und das kann man ja auch in Frage stellen. Man könnte ja sagen, kann man verantwortlich sein, auch wenn man nicht frei war? Und die Antwort, das haben wir auch untersucht, und zwar weil ein Kollege, Till Vierkant, der ist Philosoph in Glasgow, und der kam zu uns und sagte, das ist ja komisch, diese Studien, dass es angeblich so erscheint, als ob man besonders frei beurteilt wird, wenn man besonders beliebige Entscheidungen fällen muss. Da meinte er, bei der Verantwortung wird es, glaube ich, anders sein. Dann haben wir das untersucht. Wir haben dann quasi, manche Leute haben wir nach Freiheit gefragt und andere nach Verantwortung gefragt. Und das geht manchmal diametral gegeneinander. Also wenn man die Situation nochmal nimmt, wir gehen auf eine Kreuzung zu, es geht nach links, es geht nach rechts. Links ist nichts, rechts ist nichts. Man fühlt sich frei. Man fühlt sich aber auch nicht besonders verantwortlich für die Entscheidung, die man gefällt hat. Jetzt kommt's. Jetzt geht's, wenn man rechts geht, kriegt man 1 Million Euro, wenn man nach links geht, kriegt man nichts. Man fühlt sich nicht frei, man wird auch nicht für frei gehalten, aber es wird einem Verantwortung zugeschrieben. Und da kann man das schon sehen, dass die Verantwortungszuschreibung etwas mit den Motiven und mit den Gründen zu tun hat und die Freiheit etwas damit zu tun hat, ob man anders hätte handeln können. Und ich bin der Meinung, dass man diese Dinge separieren sollte. Und es gibt auch eine Position in der Philosophie, das ist der sogenannte Semikompatibilismus, der dediziert diese beiden Dinge voneinander trennt und sagt, Willensfreiheit gibt es wahrscheinlich nicht, ist zumindest schwer vereinbar mit der modernen Naturwissenschaft, zumindest in dem Verständnis, was die Laien davon haben und was Naturwissenschaftler in der Regel davon haben, aber Verantwortungszuschreibung, die können wir dann auf der Basis von Überzeugungen, von Gründen und so weiter tun, das ist damit überhaupt nicht in Frage gestellt.
Aber vielleicht fühlen sich die Menschen, die die Million wählen und den Weg gehen, und die sich dann weniger frei fühlen, aber verantwortlicher, deswegen, weil sie den klaren Grund sehen, dass es da 1 Million gibt. Der Straftäter, der kann aus den Millionen von Gründen, warum er genetisch oder umwelttechnisch, gesellschaftlich diese Tat begeht, das macht er auch aus einem Grund, der verklausuliert die Million ist, aber halt in 1000 Faktoren nicht. Wenn wir das wüssten, dass es das wäre, dass es diese 1000 Faktoren sind, dann könnten wir genauso argumentieren wie vorher eigentlich.
Oder die Verantwortungszuschreibung ist natürlich also, dann noch ein weiteres Problem. Man kann sagen, wann will man es denn zuschreiben und will man es nicht zuschreiben? Und ist denn jetzt jemand, der zum Beispiel eine schwierige Kindheit hatte oder jemand, gerade von der Partnerin verlassen wurde oder vom Partner oder jemand, prämenstruelles Syndrom ist auch so ein Posterchild in diesem Bereich, wo man dann mal sagt, naja, wenn jemand gerade irgendwie vielleicht besonders irritierbar ist, vielleicht nicht ganz so viele Ressourcen hat, geduldig zu sein oder sowas, könnte man es vielleicht auch zur Entschuldigung herantragen. Aber das ist in der Tat natürlich so, dass man diese Frage nicht damit beantworten kann, wie man das graduieren möchte. Ne? Und ich bin der Meinung, dass man das zum Beispiel graduieren kann, indem man sagt, naja, also wenn man halt bestimmte Faktoren hat, die eine gewisse Schwere haben können, kann man damit natürlich dann wiederum diese Gründe, die für die Entscheidung eine Rolle spielen, möglicherweise weniger stark zum Tragen kommen oder die vernünftigen Gründe. Ja, das sind ja alles Dinge, über die man dann sprechen kann, weil wir dann nicht mehr auf der Ebene von anders handeln können sind oder anders entscheiden können sind, sondern wir sind in so einem Diskurs, wo es darum geht, was sind die Ursachen für das, für die Entscheidung auf einer, ich sag mal, rationalen oder überzeugungsbasierten Grundlage. Und ich denke, man muss einfach diese Ebene da ins Spiel bringen, die kann man ja auch ins Spiel bringen und kann sich dann überlegen, unter welchen Bedingungen da Einschränkungen vornehmen möchte. Ich halte sowieso nichts davon, dass, ich sag mal, vor 20 Jahren ging das los und auf einmal gab es da ganz viel Diskussion darum, dass wir das Strafrecht verändern müssen. Das ist totaler Quatsch. Man wird das Strafrecht nicht verändern, weil ein paar Neurowissenschaftler und ein paar Psychologen irgendwie sagen, dass die vielleicht den Willensfreiheit in Frage stellen, sondern was man machen muss, ist, muss halt sich überlegen, was hat der Gesetzgeber damit quasi gemeint? Was sind die Rechtsbegriffe? Wie übersetzt man die jetzt in eine moderne Sprache? Und ich denke, das ist nicht weiter kompliziert.
Ja, nee, also ich meine, was ganz klar ist, ist unabhängig von der Willensfreiheit-Debatte, der Mensch, der dieses Verbrechen begangen hat, ist verantwortlich dafür. Also er hat es begangen, das steht fest. Und unabhängig davon, selbst wenn er ein programmierter Roboter wäre, der nicht anders konnte, er hat es trotzdem begangen, das Verbrechen. Und die Konsequenzen müssen daraus folgen, einfach als Schutz für die Gesellschaft. Oder man kann sich dann natürlich darüber streiten, wie man die Gesellschaft schützt oder ob man ihn bestrafen muss oder nicht oder schwächer bestraft, weil er ein programmierter Roboter war, der das begangen hat. Das sind dann andere Diskussionen, ne? Aber die Konsequenz, dass man was machen muss, also man muss deswegen nicht das ganze Strafrecht umschmeißen. Das meine
ist
ich
auch
nicht.
Vollkommen illusorisch. Das wird ja auch nicht passieren. Also ja. Die Gerichte oder ich sag mal, der Gesetzgeber hat Besseres zu tun, als jetzt die neuesten Modelle der Hirnforschung in den Gesetzestext einzubauen. Also ich denke, wir kommen mit dem Gesetzestext hin, wie er ist, und müssen einfach uns nur fragen, wie wir das in eine Sprache übersetzen, die, ich sag mal, mit der modernen Neurokognition kompatibel ist.
Na gut, das so viel erstmal zur Willensfreiheit, hätte ich gesagt, oder haben Sie noch was zum Ergänzen erstmal?
Ich kann den ganzen Tag gerne darüber reden, aber...
Sie können Gedanken lesen, also Sie versuchen Gedanken zu lesen mit funktioneller Magnetresonanztomographie oder wie heißt das ausgesprochen komplett?
Genau, also funktionelle Magnetresonanztomographie, das sind ich sag mal, die Hirnscanner oder ich sag mal, die MRTs sind Geräte, in die man den Körper einbringt und mithin auch das Gehirn, mit denen man dann die Struktur des Gehirns sichtbar machen kann. Ohne Radioaktivität und man kann auch die Aktivitätszustände des Gehirns räumlich auflösen. Das muss man gleich dazu sagen, nicht einzelne Nervenzellen, sondern das sind dann Eigenschaften der Blutgefäße, weil das Blut...
Wird
das
da Wasser Blut gemessen nehmen, oder Sauerstoff?
Ja,
oder
das was ist
wird
eine da Kaskade von Prozessen. Wasser spielt dabei auch eine Rolle. Aber vereinfacht gesagt ist es der Magnetisierungsgrad des Hämoglobins, der sich ändert, wenn das Hämoglobin Sauerstoff bindet oder nicht. Und man kann sich das, wenn man eine Eselsbrücke braucht, so vorstellen mit dem Rost. Ja, ein rostiger Rost, da klebt kein Magnet dran. Und wenn man aber elementares Eisen hat, also nicht rostiges Eisen, dann klebt der Magnet da dran. Und das ist so ganz ähnlich, weil im Hämoglobinmolekül ein Eisenatom sitzt, was den Sauerstoff bindet, das Sauerstoffmolekül bindet, um es genau zu sagen. Und ändert es dann den Magnetisierungszustand. Das ist der Mechanismus, wie man das misst. Und da gibt es eine Kaskade, wie man das nun messbar macht. Aber wir messen halt nicht einzelne Nervenzellen. Das muss man gleich von vornherein sagen. Und weil Sie gerade den Begriff Gedankenlesen benutzt haben, ich mag den Begriff eher nicht so gern aus zwei Gründen. Zum einen stellen Menschen sich unter Gedanken vor allen Dingen sprachliche Gedanken vor. Das heißt so eine Art innerer Monolog. Ne? Ah, ich muss heute noch die Katze füttern oder ich muss noch einkaufen gehen. Aber sowas wie, ich stehe auf einer Blumenwiese, die warm ist, die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich habe den Duft, das Summen der Bienen und so weiter. Dieses so gefühlvolle, sensorische, das stellt man sich dann nicht so oft darunter vor. Das ist aber das, was gemeint wird. Also technisch gesagt spricht man von Dekodierung mentaler Zustände. Und der zweite Grund, weshalb ich den Begriff Gedankenlesen nicht so sehr mag, ist, weil Lesen implizieren könnte, dass wir, ich sag mal, die Hirnaktivität messen und darin lesen könnten wie eine Schrift, eine Sprache, wo wir dann die Syntax und die Semantik dieser Sprache kennen würden. Und davon kann auch nicht die Rede sein, weil die Methoden, die wir benutzen, von einem Verständnis im engeren Sinne dieser Aktivitätszustände des Gehirns weit entfernt sind.
Also es ist eher, ich sage jetzt den bösen Begriff, grob schlechtig. Also es ist eher grob, dass man sehen kann, wenn man jemanden trainiert, an irgendwas zu denken, dann sieht man in dem Bereich vom Gehirn sind Aktivitätsmuster oder Veränderungen. Und wenn derjenige an XY denkt, sind sie in einem anderen Bereich. So, also ganz grob, oder kann man das noch nicht mal so also sagen?
Den Begriff grob schlechtig im Zusammenhang mit meinen Probanden möchte ich eher aus verschiedenen Gründen nicht hören, aber... ganz so grob ist es dann doch nicht. Ja. Es war früher so, bis ich sag mal Mitte der 2000er Jahre war es so, dass man, wenn man Hirnaktivität mit Kernspintomographen gemessen hat, man wirklich eine sehr grobe Verortung hatte. Man hat dann quasi gesagt, es ist, ich sage jetzt mal ganz blöd, es ist hinten im Gehirn ist das Sehen und vorne im Gehirn ist das Planen und in der Mitte des Gehirns ist die Erinnerung. Und so auf dieser Auflösungsstufe hat man sich diese Hirnaktivitätsmuster sich angeschaut. Dann hat man festgestellt, und an dieser Feststellung waren meine Arbeitsgruppe dann auch beteiligt, dass in den Details der Aktivitätsmuster des Gehirns, also in wirklich feinkörnigen Details, viele Informationen über die Gedanken stecken, zwar viel mehr, als man früher gedacht hatte. So könnte man sich das vorstellen, man steht am Strand und guckt sich die großen Wellen an. Und das hat man vorher gemacht. Und dann hat man festgestellt, Mensch, wenn wir die kleinen Wellen uns angucken, da steckt auch ganz viel Information drin. Und so ähnlich ist es dann auch gewesen. Nun brauchte man dafür neue Methoden. Heute würde man sagen KI-Methoden. Das heißt also Methoden, mit denen man optimal aus den feinkörnigen Aktivitätsmustern des Gehirns, die sehr komplex sind, Muster findet, die mit bestimmten Gedanken einhergehen und womit man dann diese Gedanken eines Individuums dekodieren kann. Von einer universellen Gedankenlesemaschine sind wir weit entfernt, aber das Grundprinzip ist, wir lernen, sage ich jetzt mal, was Hund, Katze, Maus, was dann im Gehirn passiert, welches Aktivitätsmuster sich einstellt. Und wenn wir das mal gelernt haben, dann können wir Gedanken an Hund, Katze und Maus auch wieder erkennen. Ganz vereinfacht gesagt. Es hat sich viel getan in den letzten 10, 15 Jahren methodisch. Aber das Grundprinzip ist immer noch sehr ähnlich. Und das, was sich vor allen Dingen getan hat, ist, dass man das ganze Methodenspektrum der modernen KI anwendet auf diese Aktivitätsmuster, um noch mehr Informationen zu extrahieren. Aber es bleibt halt immer so, ich sage jetzt mal, so eine etwas mit der Brechzange eine Dekodierung und nicht in dem Sinne ein Verständnis der Aktivitätsmuster.
Also Sie erwarten nicht, dass in 5, 10 oder 20 Jahren es möglich ist, das als Lügendetektor vor Gericht zu verwenden? Oder, also ich meine, das können Sie vielleicht jetzt nicht ausschließen, aber so ganz.
Naja, also als ich damit angefangen habe, waren die Leute schon daran interessiert, sowohl Gehirnmarketing zu machen, das heißt also Produkte zu verkaufen mithilfe von solchen Aktivitätsmustern des Gehirns und Lügen zu erkennen. Das waren so zwei große Anwendungen. Es haben sich damals auch zwei Firmen gegründet, die dann Lügendetektion machen wollten, bereits 2005 und auch ihre Dienstleistungen angeboten haben. Man muss jetzt wirklich sagen, das ist unseriös und war auch unseriös, weil die Übertragung eines Prinzips aus der Grundlagenforschung, ich sag mal aus dem Labor, jemand hat jetzt gelogen in Bezug darauf, ob er die eine oder die andere Spielkarte gesehen hat. Er wurde aufgefordert, in einem sicheren Setting, wo es um nichts ging oder um 20 Euro oder so ging, wurde dann aufgefordert, dann die Unwahrheit zu sagen. Das ist nicht was ganz anderes, als wenn jemand, der im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung oder gerichtlich angeordnet später quasi einem Lügendetektortest unterzogen wird, wo es dann auch darum geht, ob die Person für den Rest ihres Lebens oder für eine bestimmte Zeit, lange Zeit ins Gefängnis kommt. Könnte. Da geht es einfach um viel mehr. Und auch die Lügen sind ganz anders gestrickt im Alltag. Die sind nicht so einfach. Manchmal glauben die Leute zum Teil selber an ihre Lügen. Ja, und das sind immer die Leute, die am besten lügen, sind immer die, die am stärksten an das glauben, was sie erzählen. Und das sind alles Dinge, diese Anwendungsfragen, die noch nicht geklärt sind. Und deswegen ist es auch derzeit unseriös, solche Techniken auf dem Markt anzubieten. Das Gleiche gilt übrigens für Gehirnmarketing, wo man dann Produkte optimieren möchte, indem man versucht, das Belohnungssystem, das sogenannte des Gehirns, irgendwie optimal anzuregen. Das ist auch sehr unseriös. Und das heißt nicht, dass es nicht prinzipiell gehen könnte, aber es ist halt einfach noch sehr, sehr viel Entwicklung wäre notwendig, um sowas machen zu können. Viel mehr, als wir bisher heute zum heutigen Stand gehabt haben. Und dann muss man sich ja auch noch fragen, will man das denn überhaupt? Ne? Also das ist vielleicht bei der Lügendetektion eine schwierige Diskussion. Beim Gehirnmarketing, denke ich mal, wenn es darum geht, die Willensbildung einer Person zu überlisten und eine Sucht oder ein Verlangen nach einem Produkt auszulösen, müssen wir uns ja fragen, ob das wirklich etwas ist, was wir als Gesellschaft zulassen wollen. Ich bin ehrlich gesagt dagegen, aber das ist ja meine persönliche Meinung. Ich denke, wir sollten uns da auch als Gesellschaft dazu entscheiden, nicht solche Hirnmessungen dann für Manipulationszwecke zu nutzen. Aber um es ganz klar zu sagen, da ist man heute nicht. Ja? Also das ist nicht irgendwie eine Gefahr, die es heute gibt mit den Techniken, die wir heute haben.
Auch wahrscheinlich nicht in 10 Jahren, aber was in 50 oder in 100 Jahren ist, das sei mal dahingestellt.
Ich würde sagen, wir sind immer eine gute Erfindung davon entfernt, dass es doch problematisch wird, weil wenn wir jetzt ein Gerät erfinden würden morgen, mit dem man die Hirnprozesse wesentlich feinkörniger bis auf die Nervenzellebene über das gesamte Gehirn hinweg messen könnte, dann würden dann doch mehr solche Techniken möglich werden. Es ist aber nicht so richtig klar, was das überhaupt sein könnte. Also ich sehe jetzt nicht irgendeine hoffnungsvolle Technik, mit der wir morgen alle 86 Milliarden Nervenzellen des durchschnittlichen menschlichen Gehirns vermessen könnten.
Ja, okay. Das klingt ein bisschen wie, Kernfusion ist in 10 Jahren möglich, was seit 70 Jahren gesagt wird. Ne?
Genau, die Frage ist halt, wenn man Risiken denkt, da muss man wie Fukushima denken. Ja, da muss man denken, Erdbeben und Tsunami. Ja, da muss man denken, das ist unwahrscheinlich, aber wenn man an Risiken denkt, muss man auch an die unwahrscheinlichen Risiken denken. Die
treten auch
ein. Und wenn man, ich sag mal, Technikfolgenabschätzung machen möchte für die Hirnforschung und sagen möchte, okay, Lügendetektoren oder Gehirnmarketing oder ich sag mal Neuropolitik, ja, ist auch noch so ein Thema, können wir denn feststellen, ob jemand regimetreu ist oder sowas, ne? Solche Fragen sind heute nicht seriös beantwortbar mit Hilfe von Hirnforschung. Aber wenn das dann ein Verfahren auf einmal gäbe, plötzlich, mit dem man Hirnaktivität gut messen könnte, dann hätten wir dann doch auf einmal viele Möglichkeiten und würden uns wundern. Man darf es auch nicht vergessen, bei der KI ist ja genau das Gleiche. Da hat man jahrelang gesagt, das kann gar nichts. Und auf einmal, 2022, sind alle ganz überrascht, was die KI auf einmal kann.
Ja, nicht nur das. Ich war schon, wann war das? 2017 oder 18? Ich meine, Schachcomputer besiegen die besten Menschen seit 20, mindestens seit 15 Jahren gewinnt kein Mensch mehr, egal wie gut er ist, im Schach gegen Computer. Und der nächste Sprung war danach dann von Google. Und der Computer spielt Schach wie, der schlägt andere Schachcomputer, also die besten. Ne? Und da muss man sehen, was passiert. Also ich habe jetzt noch 3 andere Fragen, die mich interessieren. Persönlich, was denken Sie, ist Bewusstsein? Was ist Ihre Meinung zu Bewusstsein? Was ist Ihr Weltbild da dazu? Oder sind es einfach,
also wenn man sich fragt,
ein Phänomen, was entsteht im Zusammenhang mit Neuronen? Oder also sozusagen, wie nennt man es?
Also wenn man sich fragt, was Bewusstsein ist, kann man diese Frage auf verschiedenen Ebenen stellen. Man kann sich ja erstmal fragen, ich sage jetzt mal ganz einfach primär so, was meinen wir, wenn wir von Bewusstsein sprechen? Und dann können wir fragen, wie kommt es zustande? Wie hängt es mit dem Gehirn zusammen? Und wenn wir die erste Frage stellen, ich definiere Bewusstsein als die Summe unserer subjektiven Erlebnisse. Man dreht sich im Kreis mit solchen Letztdefinitionen, aber es ist quasi alles, was unsere interne innere Welt ausmacht, das ist alles, die Summe dessen ist das Bewusstsein.
Wenn ich schlafe oder bewusstlos geworden bin, was ist das für ein Zustand im Verhältnis zu, wenn ich wach bin und
genau, bewusst also es gibt, bin? Also verschiedene Möglichkeiten. Ich schlafe und träume, dann habe ich Bewusstsein. Mhm. Nach dieser Definition, deswegen muss man das auch so klar sagen, es gibt halt Definitionen von Bewusstsein, die eher aus der, ich sag mal, Anästhesiologie kommen, aus der Koma-Forschung kommen, und dann sagt man natürlich, jemand ist bei Bewusstsein, heißt in dem Sinn, dass er wach ist. Ja? Das ist damit nicht gemeint, wenn ich darüber spreche, sondern ich spreche von Bewusstsein, wenn jemand etwas erlebt. Und das ist die Summe aller Erlebnisse, sprich meine ganzen sensorischen Empfindungen, meine Erinnerungen, meine Gefühle, meine Pläne und so weiter und so fort. Das alles zusammen, meine subjektiven Erlebnisse, bilden mein Bewusstsein.
Und die entstehen durch Prozesse im Gehirn.
Würde man jetzt mal annehmen, also ich würde das annehmen als Hirnforscher, ich denke, da haben wir auch gute Gründe dafür, das anzunehmen. Jetzt ist aber die Frage, wenn man sich das Bewusstsein anschaut, hat es ja eine Erlebnisdimension. Das heißt, wir haben also sogenannte Qualitäten oder Qualia, nennt man das Ganze technisch. Das heißt also das Rot des Rots, das Grün des Grüns, und dann gibt es immer dieses Problem, dass man ja nicht vorstellen kann, wie dann die eine Nervenzelle, die genauso aussieht wie eine andere Nervenzelle, nur anders verschaltet ist, warum die eine jetzt mit einem grünen Erlebnis einhergeht und die andere mit einem roten Erlebnis einhergeht. Das ist ja erstmal ein Rätsel, wenn das sieht man der Nervenzelle nicht an, ob jemand jetzt rot oder grün erlebt, wenn diese Nervenzelle aktiv wird. Man kann das natürlich trotzdem erstmal wissenschaftlich aufklären und kann dann sagen, naja, ich habe jetzt festgestellt, immer wenn die Person rot sieht, werden diese Nervenzellen hier alle aktiv, und wenn die Person grün erlebt, dann werden diese Nervenzellen aktiv. Das ist ein empirisches Problem, diesen Zusammenhang festzustellen. Das ist eine Herausforderung zu sagen, naja, ich versuche jetzt einfach mal zu gucken, was passiert denn genau im Gehirn, wenn jemand bestimmte Erlebnisse haben. Und ich denke, das ist eine Frage, die wir naturwissenschaftlich sehr gut stellen können. Also die übrigens eng verbunden ist auch mit der Frage mit dem Gedankenlesen oder Dekodierung mentaler Zustände, weil das quasi meine Bewusstseinsinhalte, wo die kodiert sind im Gehirn, ist wahrscheinlich auch ein guter Ort, um sie auszulesen. Und die andere Frage ist, was passiert denn, wenn mir etwas bewusst wird? Der Klassiker für sowas ist, wir sind in einem Raum und unterhalten uns und dann fragt jemand, der Projektor nervt mich, dieses Surren des Projektors. Und dann sagt man, man achtet dann drauf, und in dem Moment merkt man, die ganze Zeit war die Surren des Projektors da. Und jetzt, wo man seine Aufmerksamkeit drauf gerichtet hat, kriegt man es nicht mehr weg. Und man kann sich also jetzt fragen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen? Einmal habe ich es bewusst erlebt, einmal ist es verarbeitet worden, aber ich habe es nicht bewusst erlebt. Und diese, man könnte sagen, geheime Zutat, die im Gehirn, was im Gehirn passieren muss, damit etwas ins Bewusstsein dringt. Das ist so der heilige Gral, könnte man sagen, oder die Suche danach treibt Forscher seit 30 Jahren an. Und man hat verschiedene Theorien und auch sehr große Theorien mit sehr großen, Gefolgschaften. Ja, es gibt eine Theorie, die sagt, das hat was mit Integration der Informationen zu tun. Es gibt eine Theorie, die sagt, was hat mit Verteilung von Informationen im Gehirn zu tun. Es gibt eine andere Theorie, die sagt, das hat was mit Zündung zu tun, also was auch immer das sein soll. Also dass quasi eine kritische Masse, so eine Lawine an Hirnprozessen ausgelöst wird. Es gibt eine Theorie, die sagt, das hat was damit zu tun, dass Dinge getriggert werden und dann in alle möglichen Richtungen Hirnprozesse laufen, sogenannte rekurrente Verarbeitung. Es gibt also eine Reihe von Theorien, die auch zum Teil auch überlappende Vorhersagen machen. Und bis heute hat man eigentlich nicht die Daten, um zwischen diesen Theorien zu unterscheiden.
Haben Hunde ein Bewusstsein? Haben Ameisen ein Bewusstsein? Haben Bakterien, die keine Nervenzellen haben? Also wo ist die Grenze? Brauche ich eine gewisse Anzahl, Milliarden, Trillionen Nervenzellen? Damit wissen wir da was darüber? Oder sind das nur Vermutungen, dass ich, wenn ich sage, ich vermute, ein Hund hat auch eine Art von Bewusstsein, aber eine Ameise oder ein Bakterium zumindest nicht mehr? Oder ist das zu naiv oder platt gesagt?
Man kann darauf keine seriöse Antwort geben. Es gibt immer viele Meinungen zu dem Thema, aber es gibt keine seriöse Antwort darauf, weil man es letzten Endes mit Analogieschlüssen zu tun hat. Wenn ich von außen jemanden sehe, dann sehe ich ja nicht, dass er gerade rot oder grün erlebt, sondern ich sehe einfach nur, die Person sagt, ich erlebe rot oder grün, aber ich weiß nicht, stimmt das denn jetzt eigentlich oder sagt die Person das automatisch? Also das ist in der Philosophie, ist das sogenannte Zombie-Problem. Könnte es sein, dass jemand sich genauso verhält wie ein normaler, gesunder Mensch, aber er hat kein subjektives Erleben? Da würde man sagen, na so ein Quatsch. Der ist ja auch ein Mensch, und warum soll der nicht auch irgendwie Erlebnisse haben?
Aber man sieht es nicht, man kann es nicht messen.
Man kann es nicht validieren.
Man kann es nicht objektivieren. Genau.
Und jetzt könnte man sagen, bei Menschen geht das ja noch. Aber bei Tieren ist denn der Grund, dass sie so ähnliche Gehirne haben wie wir? Das ist ja dann, das Sehsystem zum Beispiel von Tieren ist ganz ähnlich. Die grobe Hirnstruktur ist auch ganz ähnlich.
Von den Schimpansen.
Genau.
Zum Beispiel.
Aber wenn man jetzt an Tiere geht, die zum Beispiel eine ganz andere Hirnstruktur haben, zum Beispiel Vögel oder ich sag jetzt mal Tiere, die gar keine Gehirne im klassischen Sinne haben, wie Insekten. Die haben zwar Nervenzellen, aber keine Gehirne im engeren Sinne. Ob die jetzt Erlebnisse haben oder nicht, das können wir eigentlich gar nicht sagen. Jetzt können wir die Frage noch weiterspielen. Was ist der Bakterium? Computer zum Beispiel. Ja?
Ja.
Reicht es mir, dass ein Computer sagt, ich habe Erlebnisse? Im Moment gerade ist es ganz zentral. Wir reden, ob ChatGPT jetzt ein Bewusstsein hat oder nicht. Wir haben eigentlich keine gute Handhabe dafür, diese Frage zu entscheiden, weil wir noch nicht mal ein richtig gutes Kriterium dafür haben, zu sagen, dass ein anderer Mensch überhaupt Bewusstsein hat. Und ich will, also wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, natürlich glaube ich, dass andere Menschen bewusste Erlebnisse haben. Ich glaube auch, dass Hunde bewusste Erlebnisse haben.
Ob bei der Ameise wird es schwierig.
Bei einem Computer würde ich mal vermuten nicht.
Auch
man könnte ja sogar sagen, dass ein Haufen Kieselsteine am Strand ja auch eine gewisse Dynamik haben und ich sag mal, die Wellen repräsentieren und so weiter. Insofern könnte man, wenn man, und der Panpsychismus, also die sogenannte Allbeseeltheitslehre, ist etwas, was derzeit irgendwie, ich sag mal, wieder weiter verbreitet ist als noch vor ein paar Jahren. Und da kann man sich nicht fragen, haben die auch ein ganz langsames Bewusstsein? Ja? Könnte man sich auch fragen, aber wir haben dafür keine guten Kriterien. Und deswegen, weil wir schon bei Menschen keine guten Kriterien haben, haben wir in Bezug auf andere, ich sag mal, Plattformen, auf denen Menschen existieren, andere Agenten, also wie zum Beispiel Computer, überhaupt gar keine Kriterien in meinen Augen. Und deswegen sollten wir die Frage auch vertagen.
Okay.
Wir sollten uns über die Kriterien Gedanken machen.
Ja. Gut, wir kommen auch, glaube ich, demnächst zum Ende. Aber ich habe trotzdem noch zwei kurze Fragen mit der Bitte vielleicht auf kurze kurze Antworten. Sie sind Neurowissenschaftler?
Ja.
Es mag jetzt eine ganz naive Frage sein, ich habe keine Ahnung. Wer forscht denn gegen Heilmittel, gegen Alzheimer oder was machen das auch Neurowissenschaftler, die anders spezialisiert sind oder andere Gehirnkrankheiten, Alzheimer, Demenz, ich weiß nicht, was es noch alles gibt.
Es gibt verschiedene, Pfade, auf denen Menschen zur Hirnforschung gelangen können. Und diese anderen Pfade, also ich zum Beispiel kam aus einem Studium der Psychologie, habe dann in Neurowissenschaft promoviert und arbeite jetzt an einem interdisziplinären Zentrum mit Medizinern, Philosophen, Computerwissenschaftlern, Biologen.
Das klingt sehr interdisziplinär,
das ist alles dabei. Ja, aber diese Interdisziplinarität ist auch erforderlich, um dieses Thema zu bearbeiten. Sie müssen halt, ich sag mal, moderne KI-Algorithmen kennen. Sie müssen sich mit den philosophischen Grundfragen im Fach auskennen. Sie interessieren sich oft für medizinische Fragen. Ich bin ja selber an der Charité in Berlin. Da ist natürlich die medizinische Anwendbarkeit der Neurowissenschaften ein großes Interesse. Wir sehen also, dass wir diese Interdisziplinarität brauchen. Und deswegen füttern sich auch diese Forschungsgebiete, die sehr vielfältig sind, auch mit ganz vielen verschiedenen Arten von Studenten. Also ich betreibe selber ein Masterprogramm, bin Leiter ein Masterprogramm in Berlin an der Humboldt-Universität. Das nennt sich Mind and Brain. Und da bringen wir halt Studenten zusammen aus verschiedenen Disziplinen, auch aus der Philosophie, die sich um diese Grundlagenfragen Gedanken machen, darin ausgebildet werden, in diesem interdisziplinären Gebiet sich auch die großen Fragen zu stellen, auch die konzeptionellen Fragen zu stellen, die nicht aus dem Blick zu verlieren. Da sieht man auch, dass zum Beispiel die Schnittstelle zur Philosophie, viele Biologen finden das unsinnig, sich mit Philosophen zu beschäftigen. Im Gegenteil, ich finde das sehr, sehr wichtig und diesen notwendiger Teil unseres Faches. Und da das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben, weil das Problem so groß ist, dass kein Ausbildungszweig ausreichen wird, um Leute für die gesamte Vielfalt dieses Gebietes auszubilden.
Aber ist es dann bei Ihnen mehr Grundlagenforschung oder wird speziell zum Beispiel gegen Alzheimer oder ist es was, was sich daraus ergibt dann? Oder
also
ist es dann das Nachbargebäude? Oder
also meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich eher mit Grundlagenforschung der Kognition. Wir haben aber auch bestimmte in den letzten 20 Jahren auch Forschung gemacht zu medizinischen Fragen. Zum Beispiel zur Diagnostik mithilfe von MRT, also so KI-Verfahren zu verwenden, um Diagnostik von MRTs, also von Hirnscans zu verbessern, um damit, weil Sie gerade Alzheimer benannten, zu gucken, ob wir die Diagnostik verbessern können. Über verschiedene Krankheiten, Alzheimer, Multiple Sklerose haben wir gearbeitet. Und dann zum Beispiel so eine Frage, wie wird jemand jetzt in den nächsten Jahren Alzheimer entwickeln? Und welche Informationsquellen, die wir haben, da haben wir durch Hirnscans, wir haben auch Verhaltensdaten von Menschen und so weiter. Was sind jetzt die, die am besten das vorhersagen können? Mit solchen Fragen haben wir uns auch beschäftigt, aber meine Arbeitsgruppe selbst ist eher der Grundlagenforschung zuzurechnen.
dann vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Informationen und Ihre Expertise und bis zum nächsten Mal.
Wunderbar, ja.